Personalsteuerung, Patientensteuerung, Bettenbelegung und solche Dinge, die alle natürlich automatisch passieren sollen. Dafür brauche ich Daten und dafür stehen wir, dass wir Daten bereitstellen, um Entscheidungen zu treffen, und zwar aus der Routine raus.
Herzlich willkommen bei InnoBytes. Heute geht es um das Thema Daten in der Pflege. Zu Gast Dr. Dirk Hundstein, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der EPACC. Herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du da bist.
Ja, das mache ich gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Dirk Hundstein, von Haus aus Krankenpfleger, habe dann irgendwann mal Pflegewissenschaft studiert und da auch promoviert in dem Bereich. Und ja, was machen wir? Wir haben eine kleine Firma mit, naja, mittlerweile sind es 25 Mitarbeitenden, und wir wollen Menschen im Gesundheitswesen, Schwerpunkt Pflegefachpersonen, unterstützen, mit fundierten Daten richtige Entscheidungen zu treffen. Klingt furchtbar abstrakt, muss man auch ein bisschen erklären, aber letztlich ist es eine Unterstützung im Alltag, primär erstmal, um den Pflegeprozess zu gestalten und dann daraus letztlich Kennzahlen zu generieren, die weiterführende Entscheidungen unterstützen. Aber da kommen wir sicherlich im Laufe des Interviews noch dazu, worum es da so im Einzelnen gehen kann.
Die richtige Entscheidung durch fundierte Daten, das ist so ein Claim von euch. Wie kamt ihr denn zur Entscheidung, dieses Themenfeld aufzumachen?
Das EPA-System, also die effiziente Pflegeanalyse, wofür das EPA steht, und uns gibt es schon deutlich länger als die elektronische Patientenakte, die auch mit EPA abgekürzt wird. Und wir sind uns immer noch nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist, dass das ähnliches Akronym hat. Aber bei uns hängt immer noch was hinten dran. Also EPACC ist erstmal die Firma, EPA Kompetenzcenter, und dann unsere Produkte haben dann alle irgendwelche Nachsilben oder Nachbuchstaben nach dem EPA. Wie kamen wir drauf? Das Ganze war eigentlich nie geplant, dass es in irgendeiner Art und Weise kommerziell werden sollte. Es war ein kleines klinisches Praxisforschungsprojekt hier in Wiesbaden in städtischen Kliniken. Wir hatten in der Klinik 2002 eine Qualitätsselbstbewertung nach dem EFQM-Modell gemacht und dabei festgestellt, dass wir ausgerechnet im Kriterium 9, also da, wo geguckt wird, was kommt am Ende der Versorgung eigentlich beim Patienten an, dass wir da für den Bereich Pflege keinerlei Aussagen machen konnten. Das war noch weit vor der Zeit von irgendwelchen Qualitätsindikatoren, Dekubitus oder sonst irgendwas. Und dann gab es damals einen Auftrag seitens der Klinik an meine Abteilung damals, an die Pflegeforschung: Macht was, damit wir pflegesensitive Ergebnisse messen können. Und wer sich im Bereich QM so ein bisschen auskennt, ahnt schon, was das mit Entscheidungen und fundierten Daten zu tun hat. Denn wenn ich irgendetwas messen will, idealerweise gute Qualität und an dieser Stelle gute Pflegequalität, heißt das ja, dass im Vorfeld Entscheidungen getroffen worden sein müssen. Zum Beispiel, wenn der Mensch, ganz banales Beispiel, nicht in der Lage ist, die Körperposition zu verändern, dass er dann gelagert werden muss, damit er kein Dekubitus entwickelt. Also Entscheidung getroffen. Und für diese Entscheidungsfindung, da wollen wir eben die entsprechenden Daten zur Verfügung stellen, damit wir dann messen können am Ende, wie gut sind wir eigentlich. Das ist so die Grundidee eigentlich aus dem QM. Und Entscheidungen gibt es ja auf den unterschiedlichsten Ebenen zu fällen. Erstmal im Kontext der klinischen Entscheidungsfindung, also Fall individuell für den einzelnen Patienten, Patientin oder auch natürlich Bewohner, Klienten, Klientin. Um dann, und das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, ich komme ja auch aus der Praxis, habe lange in der Onkologie gearbeitet. Es müssen diese Messungen, die wir da durchführen, müssen immer Abfalldaten sein. Also es darf nicht passieren, dass die Pflegefachperson gezwungen ist, für das Qualitätsmanagement oder für die Abteilungsleitung oder für das Klinikmanagement oder für irgendwen Daten zu erheben. Die einzige Person sozusagen, für die Pflegefachperson berechtigterweise Daten erhebt, ist die betroffene Person, also der pflegebedürftige Bewohner, Klient und so weiter. Also wir haben Routinedaten, darum geht's im Wesentlichen. Und mit diesen Routinedaten wollen wir dann auch ermöglichen, dass man weiterführende Entscheidungen trifft. Also die Daten aus der klinischen Entscheidungsfindung zu verwenden, um dann später auch zum Beispiel Managemententscheidungen zu treffen, sei es Personalsteuerung, qualitativ wie quantitativ, also das Thema Skill of Great Mix, Patientensteuerung, Bettenbelegung und solche Dinge, die alle natürlich automatisch passieren sollen. Dafür kommen wir wieder zurück, mit fundierten Daten richtige Entscheidungen treffen. Dafür brauche ich Daten und dafür stehen wir, dass wir Daten bereitstellen, um Entscheidungen zu treffen, und zwar aus der Routine raus.
Diese Instrumente, mit denen die Daten erhoben werden, die entwickelt ihr ja und verbindet diese in diesem EPA-System. Bitte gib uns mal einen Überblick über dieses Portfolio. Was ist da alles drin?
Also unsere Messinstrumente sind Assessment-Instrumente, die den pflegerelevanten Gesundheitszustand von Menschen quantifizieren. Also zum Beispiel die Frage, wie gut kann der Mensch eigenständig sich fortbewegen? Versteht er, was ich von ihm will? Aber auch so Fragen, wie gibt es eine Schmerzsituation? Und wenn ja, wie stark ist sie ausgeprägt? Und diese einzelnen pflegerelevanten Gesundheitszustände messen wir im EPA-Punktesystem von 1 bis 4. Wobei wir sagen, wir messen Fähigkeiten. Und je mehr Fähigkeiten der Mensch hat, umso mehr Punkte bekommt er. Also zum Beispiel die volle Fähigkeit, sich fortzubewegen, gäbe 4 Punkte. Keine Schmerzen, hat 4 Punkte. Volle kognitive Fähigkeit gibt 4 Punkte. Auf der anderen Seite maximale Beeinträchtigung gibt dann die wenigsten Punkte. Also keine Fähigkeit, sich fortzubewegen, maximale Schmerzen, keine Fähigkeit, andere zu verstehen, gäbe einen Punkt. So ein 2 und 3 liegt dann quasi dazwischen. Das sind erstmal die Instrumente, die haben wir für alle Versorgungsbereiche entwickelt. Also für den akutstationären Erwachsenenbereich, damit hatten wir damals angefangen, dann für den Kinderbereich, das ist dann also für akutstationär Erwachsenes EPA-AC, für den Bereich Kinder ist EPA-Kids, für den stationären Langzeitbereich haben wir das EPA-LTC, Long-Term Care, und für den psychiatrischen Bereich haben wir das EPA-MHC, Mental Health Care, mit einem speziellen Modul nochmal für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das ist erstmal ein zentraler Produktstrang bei uns. Die Besonderheit an diesem Produktstrang ist, dass es sich hier um Content handelt, also um pflegewissenschaftlichen Content und nicht um Software. Das heißt, wir entwickeln Know-how. Dieses Know-how stellen wir Softwarepartnern zur Verfügung. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 27 oder 28 Softwarepartner, die unser Know-how technisch umgesetzt haben und das dann in die Kliniken bringen. Also das sind alle großen KISS-Anbieter, viele kleine, viele innovative KISS-Anbieter auch oder überhaupt auch Anbieter für klinische Dokumentation, also jetzt nicht nur KISS, mit dabei. So, das ist also ein ganz zentraler Teil. Also hier geht es um klinische Entscheidungsfindung. Wir haben als ein Produkt innerhalb dieser Produktlinie der Instrumente oder unseres Contents ist auch unser EPA Eclipse. Das ist nochmal ein spezielles Add-on, was die klinische Entscheidungsfindung nochmal deutlich unterstützt, also die Umsetzung des Pflegeprozesses. Dabei haben wir auch den klassischen Regelkreis des Pflegeprozesses aufgebrochen. Also bei uns kann man den Pflegeprozess vorwärts genauso wie rückwärts leben. Also klassischer Pflegeprozess ist ja, ich gehe ins Zimmer rein, erkenne, der Mensch ist nicht in der Lage, die Körperposition zu verändern, dokumentiere irgendwo, kann sich nicht eigenständig bewegen, bekomme daraus automatisch, das wäre eben auch ein Teil im EPA-System, dass ich automatisch Risiken ausgeleitet bekomme, plane dann meine Maßnahmen und habe dann meinen Pflegeplan. Das ist der formale Weg, so wie der Pflegeprozess gelehrt wird. De facto läuft es im Alltag ja aber ganz anders. Die erfahrene Pflegefachperson, ich spreche von der Erfahrenen, das ist nicht vom Anfänger, der braucht Regeln. Die erfahrene Pflegefachperson, die geht ins Zimmer, die muss gar nicht großartig überlegen, sondern die merkt sofort, hier gibt es eine herausfordernde Situation. Der Patient hat ein Dekubitusrisiko und beginnt ihn zu lagern, ohne dass sie erst an den Computer geht oder so einen Pflegeplan erstellt. In unserem EPA Eclipse brechen wir den Pflegeprozess dahingehend auf, dass das System dann automatisch erkennt, hier ist eine Maßnahme erbracht, zu der es bislang keine Begründung gibt, also keinen auslösenden Faktor, und schlägt dann der Pflegefachperson vor, hallo, du hast hier eine Maßnahme erbracht, die noch nicht zu dem passt, was an Informationen zu dem Patienten im System vorhanden sind, möchtest du hier eine entsprechende Anpassung vornehmen. Also Pflegeprozess aufgebrochen, vorwärts wie rückwärts. Das ist unsere Content-Schiene. Wenn man nochmal zurückgeht zu der Ausgangsfrage, wie können wir pflegesensitive Ergebnisindikatoren messen, dann sind wir immer davon ausgegangen, naja, ich habe ja ganz viele Daten, bin ein alter Datenfuzzi, liebe Statistik, und für mich war das selbstverständlich, dass wir die Daten dann auch entsprechend ausgewertet haben. Ich habe dann mein SPSS angeschmissen und habe dann da schöne Auswertungen gemacht, und ich bin immer davon ausgegangen, naja, das werden alle Kliniken so machen. Da haben wir festgestellt, dass das eher weniger der Fall ist. Also schon alleine die Überlegung, mit Daten was anzufangen, über den Versorgungsprozess hinaus, ist erst in den letzten Jahren überhaupt erst ja ein Thema geworden, auch sicherlich mit zunehmender Akademisierung in der Pflege. Aber dann kommt hinzu, häufig wissen Pflegende keine richtigen Fragen an die Daten zu stellen. Wenn sie Fragen an die Daten stellen können, dann wissen sie noch nicht, wie man das auswertet. Also wie setze ich das dann technisch um? Und wenn sie das dann wissen, wie man das auch technisch umsetzt, sind sie meistens nicht mehr in der Klinik, sondern haben sich irgendwo selbstständig gemacht oder sind bei einem Softwarepartner oder sonst was. Sodass wir damals gesagt haben, okay, dann sollen das eben unsere Softwarepartner die Auswertungen machen. Das war auch ein Trugschluss. Das ist nicht unbedingt Thema von allen unseren Softwarepartnern. Hat sich ein bisschen geändert, aber flächendeckend auch noch nicht der Fall. Sodass wir gesagt haben, okay, wenn wir auch Daten aufbereiten wollen fürs Management und keiner da ist, der es technisch umsetzen kann, dann müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen und doch auch ein bisschen Software machen. Und da ist eben der zweite Standbein unser EPA Solutions. Das ist tatsächlich ein Stückchen Software, wo wir dann die Routinedaten aus per Schnittstelle aus den KISS-Systemen uns rausholen, um dann entsprechend Auswertungen zu machen.
Lass uns mal kurz noch über zwei Aspekte reden, die du in deine Ausführungen eingebracht hast. Ihr habt euch weiterhin in Richtung Software entwickelt. Ein ganz klarer Schlüsselmoment für mich war die Fragestellung, wie kommt ihr zu euren Kunden? Erst habe ich gedacht, okay, ihr geht her und verkauft eure Systematik an die Kliniken und die gehen dann auf ihre KISS zu und implementieren das. Oder nutzt ihr die KISS-Hersteller, um dann den Vertrieb für euch zu machen? Was ist so der Strang oder ist es ein Mix?
Der Schlüssel zum Erfolg letztendlich, dass wir eben nicht gesagt haben, wir bauen jetzt eben auch Software, klinische Dokumentationssoftware, sondern es gibt ja Softwarefirmen, die bereits auf dem Markt sind, die aber in der Regel, also ich meine, wir reden jetzt hier von 2006, 2007, wo wir dann mit den ersten technischen Umsetzungen gestartet haben, die in der Regel eben keine wirklich wissenschaftlich abgesicherten Pflegedokumentationsklassifikationen und Terminologien in ihrer Software drin hatten. Und das Ganze hat sich durch eine Lösung in der Schweiz, da waren wir auch zuerst mit einer kleinen Softwarefirma und dem Kantonsspital Uri, die damals auf der Suche nach einer wissenschaftlich fundierten Dokumentationslösung war, haben wir ein erstes Projekt gestartet, haben dann festgestellt, oh ja, das scheint zu funktionieren, und hatten dann das Glück, dass eben weitere Softwarefirmen auf der Suche waren nach Content. Und dann konnten wir eben entsprechend den Content liefern an die Softwarepartner, die das dann jeweils mit ihren eigenen Mitteln in ihrer eigenen Software technisch umgesetzt haben. Also von uns gibt es das Regelwerk, das Sprachsystem, alles, was dazugehört, alle Regeln, die ich brauche, um die verschiedenen Risiken zu bewerten. Es sind, glaube ich, 12, 13 verschiedene Risiken, die automatisch aus der Routine-Doku dann ausgeleitet werden. Und die Entwickler der Softwarefirmen haben es dann eben umgesetzt mit ihren Mitteln, hat für die Anwenderbetriebe den großen Vorteil, dass die AnwenderInnen in ihrem gewohnten Look and Feel bleiben. Die müssen also keine Software-Oberflächen switchen, sondern wenn die in einer Software dokumentieren, bleibt die in ihrem Kontext. Es gibt keine Schnittstellen, sondern es ist eine Tiefenintegration, was es dann eben auch ermöglicht, je nach Basissoftware, in der das umgesetzt ist, hier auch Automatiken einzubauen. Also zum Beispiel, wenn ich das Risiko Mangelernährung erfasst habe, dass automatisch dann das Ernährungsmanagement informiert werden kann, oder wenn es unter Umständen auch eine klinische Relevanz hat, also ich komme ja, wie gesagt, aus dem Bereich Onkologie, dass zum Beispiel auch automatisiert dann dafür Laborproben vorbereitet werden können, einfach auf Basis von Regelwerken. Da sind wir wieder bei dem Thema mit fundierten Daten richtige Entscheidung treffen. Wir liefern die Daten, an dieser Stelle das Beispiel Mangelernährung, und dann geht's weiter.
Verstehe ich dann insgesamt korrekt, dass die Umsetzung der Software definitiv ein Projektgeschäft ist, das mit einer längerfristigen partnerschaftlichen Umsetzung auch einhergeht, in der ihr allerdings beratend weiterhin zur Seite steht, um auch das Wissen weiter zu verankern und zu unterstützen und anzupassen?
Ja, also den verschiedensten Ebenen. Auf der einen Seite mit den Softwarepartnern. Das sind eben Standardlösungen jeweils in der Software. Das sind also keine Projektlösungen, sondern Standardlösungen. Das hat dann auch zu der schnellen Verbreitung geführt, weil die Softwarepartner dann eben ein fertiges Produkt hatten, um dann, wenn sie ihre Projekte umsetzen wollten, natürlich auch schnell die Projekte umsetzen konnten, weil das Thema Pflegedoku schon fix und fertig war mit der entsprechenden fachlichen Absicherung durch uns. Und das ist die eine Baustelle. Aber wenn es jetzt um die Anwendung in der Klinik geht, dann machen wir natürlich eine Qualifikation dazu. Das heißt, wir bringen auf der einen Seite hier Dienstleistungen, um in das System einzuführen. Dann haben wir noch einen weiteren Produktstrang. Das ist unser EPA Learn, dass wir hier das Ganze auch mit Web-based Trainings unterstützen, also mit E-Learning, damit das dann auch in die Breite in den Einrichtungen gebracht werden kann. Und aus diesen Schulungen, die wir da durchführen, das ist dann projektbezogen unterschiedlich viel, und das ist uns ganz, ganz wichtig, weil so ein Projekt steht und fällt damit, dass die Menschen verstehen, was sie tun und wissen, warum sie irgendetwas tun. Es ist uns sehr wichtig, dass das gemacht wird, weil wir wissen, dass ein Projekt mit der Qualität der Schulung, also wissen die Menschen, was sie tun wollen, was sie tun sollen und können sie das korrekt einordnen, steht und fällt so ein Projekt. Deshalb Schulung ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind dann je nach Projekt unterschiedlich lang auch und unterschiedlich häufig teilweise in den Kliniken, teilweise remote. Und daraus nehmen wir dann natürlich aus den Rückmeldungen der Anwesenden, die Rückmeldungen auf, Fragen. Wir haben einen strukturierten Rückmeldeprozess, einen strukturierten Supportprozess. Das heißt, alle Fragen, die wir uns hinsichtlich Anwendbarkeit oder neuen Ideen oder sonstigen, ja, diese üblichen FAQs, alles, was bei uns reinkommt, wird in eine Datenbank gesammelt. Wir haben ein Support-Team, die sich dann damit beschäftigen. Und im Rahmen unseres dreijährigen Release-Zyklus, also alle 3 Jahre gibt es eine neue Version, wird dann in der Zeit bis zum nächsten Release, werden diese ganzen Entwicklungsanforderungen dann auch hier in einem strukturierten Prozess aufgearbeitet und bewertet erstmal, also passt die Idee oder die Frage, wenn es um eine Neuerung geht, passt das überhaupt in unser System? Ist das eine Einzelanfrage aus einer Klinik? Ist das was, was sich irgendwie flächendeckend wiederfinden lässt? Und dann bauen wir das eben entsprechend ein, machen entsprechende Forschungsarbeiten. Also unser wissenschaftliches Team, die setzen sich dann hin und fangen an, Literatur zu wälzen zu dem jeweiligen Thema, was eingebracht wird, um dann gegebenenfalls, wie gesagt, wenn es reinpasst, entweder einen neuen Inhalt, ein neues Item, so nennen wir diese einzelnen Bestandteile, ob ein neues Item entwickelt werden muss oder ob ein bestehendes Item verändert werden muss, weil es neue fachliche Erkenntnisse gibt oder vielleicht, weil es an irgendeiner Stelle nicht ganz eindeutig war, die Beschreibung, das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit in unserem System, dass jede Information ausreichend differenziert definiert ist. Also wenn man alle unsere Handbuchseiten zusammennehmen würde, hätte man ein dickes Buch von über 1000 Seiten, braucht keiner zu lesen, ist alles elektronisch abgelegt, kann ich dann kontextsensitiv mir anschauen, da möchte ich eine Information, das habe ich nicht verstanden oder was auch immer.
Ein Teil unseres Podcasts ist natürlich auch die Vision und den Ausblick. Ihr habt ja ein Modul, das Management heißt in eurer Software. Und ich habe gelesen, dass ihr auf ein Modul setzt in 2026, das Prediction heißt. Spiegelt das auch ein bisschen die Vision der nächsten Schritte eurer Unternehmung hin? Oder was ist die Vision? Wo wollt ihr euch weiterentwickeln? Ist es das Thema Software oder weiterhin an euren Systematiken, Konzepten und Baukästen zu arbeiten?
Lässt sich nicht ganz voneinander trennen. Aber letztendlich ist korrekt. Also wir haben 2 Ebenen in unserem EPA Solutions, also in unserem Stückchen Auswertungssoftware. EPA Solutions Management, das bezieht sich auf retrospektive Auswertungen. Das heißt, die vorliegenden Daten werden gesammelt, entsprechend aufbereitet, auch optisch ansprechend aufbereitet, damit Managementpersonen oder verantwortliche Personen hier relevante Kennzahlen generieren können, seien das Qualitätskennzahlen, Ergebniskennzahlen, Prozesskennzahlen und so weiter. Aber wie gesagt, da geht es um die Historie sozusagen. Wir gucken in den Rückspiegel. Im EPA Solutions Prediction, da gucken wir nach vorne. Das heißt, wir entwickeln hier mit Machine Learning, ich benutze extra den Begriff KI nicht, weil bei KI, da denken wir alle an ChatGPT oder irgendwie welche Large Language Models. Aber an der Stelle sind wir da ein bisschen anders unterwegs. Also mit Machine Learning Methoden wollen wir hier Prädiktionsmodelle entwickeln. Und das ist, sehen wir auch, da sehen wir eine große Zukunft. Aktuelles Forschungsprojekt ist die Entwicklung eines Prädiktionsmodells für den erwarteten Pflegeaufwand für die nächsten 24 bis 48 Stunden. Wenn wir es schaffen, vielleicht sogar noch bis zu den nächsten 72 Stunden. Das ist im Moment eben in Arbeit. Das sind viele, viele Millionen Datensätze, die da derzeit von unserem Team analysiert werden. Das ist natürlich nur ein erster Schritt. Der nächste Schritt wird ganz klar dann sein Eingriff in die klinische Entscheidungsfindung. Das heißt, wir wollen hier Entscheidungsmodelle entwickeln, um Risiken zum Beispiel besser vorhersagen zu können oder individuelle Pflegepläne vorschlagen zu können. Damit sind wir dann natürlich auch Medizinprodukt. Und eben im Sinne von, wir wollen heute schon da sein, wo der Ball als nächstes hinfliegt und nicht nur am Ball sein, bauen wir das, was wir jetzt tun, nämlich dieses Prädiktionsmodell für den Pflegeaufwand, was definitiv kein Medizinprodukt ist, bauen wir aber schon so, als wäre es ein Medizinprodukt. Also wir halten sämtliche Regeln an der Stelle ein, sind entsprechend nach ISO 13485 auch als Medizinproduktehersteller zertifiziert und üben jetzt schon mal, wo es noch keine Konsequenz hat, für den Moment, wenn es dann wirklich richtig spannend wird, wenn wir dann in die klinische Entscheidungsfindung im Live-Betrieb dann auch mittels Machine Learning eingreifen. Das ist so die Vision.
Vielen Dank für die Übersicht zu EPA-CC. Dann sind wir jetzt bei der letzten Minute angekommen und möchten dir die selbst geben, um noch zu sagen, was du noch im Podcast erwähnt haben möchtest. Und wenn es vielleicht auch nur ein Rat ist an vielleicht die eher jüngeren Startups da draußen, die sich von eurem Werdegang ja gerne inspirieren lassen.
Also da hätte ich tatsächlich eine Idee für die jungen Startups. Leute, scheut euch nicht, euch Hilfe zu holen. Ihr müsst nicht alles selber machen. Das ist was, was wir gelernt haben. Mit guten Partnern kann man Dinge wuppen, die man alleine nicht hinkriegen würde. Was am Anfang vielleicht nicht ganz einfach ist, gerade wenn man ein kleines Startup ist und vielleicht noch ein, zwei Personen und einfach aus der Idee heraus versucht, Dinge zu entwickeln und meint, man müsste alles eben auch selber machen. Nee, sucht euch rechtzeitig Partner, mit denen ihr vertrauensvoll zusammenarbeiten könnt. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um schnell zum Erfolg zu kommen. Und wie schon gerade angedeutet, Erfolg kommt nicht davon, dass man am Ball bleibt. Man muss da sein, wo der Ball als nächstes hinfliegt.
Ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für den Einblick in EPA-CC und in die Vision von EPA-CC und hoffen uns, dass wir uns an einer anderen Stelle wiedersehen.
Sehr gerne.